Birgit Kersten Regenstein. Als Trainerin und Coach liebe ich es, die innere Unabhängigkeit anderer zu stärken und zu begleiten. Ich bin davon überzeugt, Führung braucht Persönlichkeit. Hallo, wie schön, dass du wieder dabei bist. Ich werde heute mit dir in diesem Podcast über ein Phänomen nachdenken, was meines Erachtens nach in der gesamten Diskussion über die neue Führungskultur, über neue Ansprüche an Führung hinten überfällt. Denn ich glaube, neue Führungskräfte brauchen auch neue Mitarbeitenden. Bitte verstehe mich hier nicht falsch. Es geht nicht darum, dass wenn du dich in deiner Führungskompetenz weiterentwickeln möchtest, wenn du in deiner Führungspersönlichkeit stärker, sichtbarer werden möchtest, dass du dann deine Mitarbeiter auswechseln musst. Darum geht es mir nicht. Es geht mir eher darum, dass ich zunehmend den Eindruck habe, dass die Ansprüche, die an Führung formuliert werden, herangetragen werden, in einem interessanten, vielleicht sogar zunehmend spannungsreichen Ungleichgewicht liegen. Denn Ansprüche an die Führung scheinen zu wachsen. Die Idee der Mitarbeitenden, eigenverantwortlich da hineinzugehen und mitzuwachsen, scheint irgendwie hinten überzufallen, wirklich uninteressant zu sein. Vielleicht kennst du das. Ja, nach den Urlaubszeiten, also jetzt vor kurzem war ja Ostern, Osterferien waren da, oder aber wenn du krank warst oder wenn in deinem Team oder in deinem Nachbarteam jemand im Urlaub war, der Führungsverantwortung hat und dabei dann bestimmte Dinge vielleicht nicht ganz so rund laufen, also die Vertretung suboptimal von deinem stellvertretenden Mitarbeitenden oder deiner stellvertretenden Mitarbeiterin organisiert wurde oder aber bestimmte Dinge sogar liegen geblieben sind, weil sie irgendwie dachten, dass es besser wäre, auf dich zu warten, dann bedeutet das ja zweierlei. Das Erste, dich erwartet, wenn du wieder zurückkommst aus dem Urlaub, ganz viel Arbeit. Unerledigte Arbeit. Arbeit, die vielleicht auch schon die Deadline gerissen hat, Aufgaben und irgendwelche Entscheidungen, bei denen du hättest sehr viel eher vielleicht präsent sein müssen. Und das Zweite, du machst die Erfahrung, dass Mitarbeitende, die eigentlich durchaus ja entscheidungskompetent wären, die Entscheidung nicht treffen. Sich zurücknehmen, sich vielleicht auch kleiner machen, als sie wirklich sind. Auf jeden Fall eine durchaus sehr fragwürdige, ich kann es gar nicht sagen, irgendwie eine sehr, sehr ungleichgewichtige Entwicklung. Vielleicht schauen wir erst einmal jetzt miteinander dahin, was so grundsätzlich mittlerweile von Führungskräften erwartet wird. Also die gute Nachricht ist, es hat sich tatsächlich nicht wirklich viel geändert, denn immer noch muss Führung die eierlegende Wollmilchsau sein. Sie muss alles wissen, sie muss alles können. Sie darf sich allerdings nicht zu tief einbringen in die Details. Sie muss gut delegieren können, sie muss aber auch gut führen können. Sie muss eine klare Entscheidung treffen und sie muss aber auch andere entscheiden lassen können. Du merkst schon, während ich das jetzt so sage, es gibt ganz, ganz viele Bedingungen, die jeder von uns an irgendwelche Führungskräfte hat. Und nur wenn diese Bedingungen erfüllt werden, ist es übrigens eine gute Führungskraft. Ich habe jetzt vor kurzem eine Supervision gehabt mit einem Team, die hatten damit zu tun, dass sie eine neue Vorgesetzte bekommen haben und diese neue Vorgesetzte war noch dabei, sich in diese neue Rolle zu integrieren, zu etablieren, ihre Grenzen auszutarieren und das ist nicht immer ganz so glücklich gewesen. Das Team hat darunter durchaus gelitten, was auch auf der einen Seite sehr nachvollziehbar war. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass jede Teilnehmende aus diesem Team und jeder Teilnehmende aus diesem Team hatte ganz klare Vorstellungen, wie bestimmte Situationen, die von der Führungskraft nicht wirklich gut gelöst waren, ihrer Meinung nach, hätten besser gelöst werden können. Das ist auf der einen Seite etwas, was du vielleicht kennst, wenn du selber noch nicht so lange in Führung bist oder gar nicht in Führung bist, kennst du das vielleicht. Ja, du beobachtest, wie dein Vorgesetzter, wie deine Vorgesetzte Entscheidungen trifft oder eben keine, sich einbringt oder aber nicht, dir Antworten gibt oder Fragen stellt. Und du hast innerlich vielleicht auch so die Idee, naja, also als Führungskraft müsste sie das aber wissen. Als Führungskraft müsste er das aber ein bisschen besser in der Hand haben. Als Führungskraft müsste das aber doch schneller gehen. Das läge ja auf der Hand, dass man sich so oder so oder so oder so oder so zu verhalten habe. Ja, das kann so sein. Und ich möchte auf keinen Fall behaupten, dass alle Menschen, die in Führung sind, es wirklich gut machen. Nein, das glaube ich nicht. Und vielleicht sind wir uns da ja sogar einig. Nichtsdestotrotz glaube ich aber auch, dass nur weil du und ich vielleicht bestimmte Vorstellungen haben, wie Führung von jemand anderem wahrgenommen werden muss, heißt das ja noch lange nicht, dass das ein richtiger Anspruch ist. Also, die eigentliche Frage ist, wenn du und ich jetzt auf Führung schauen und wie Führung sein soll, dann gibt es natürlich Kriterien dafür. Und da gibt es einige Episoden in dieser Podcast-Reihe, die sich damit beschäftigen, was sinnvoll ist, wenn du als Führungskraft sichtbar, kompetent sein möchtest und mitarbeiterorientiert führen möchtest. Heute möchte ich hier nicht irgendwelche Kriterien benennen, sondern ich möchte mit dir darüber nachdenken, was das denn eigentlich macht mit jemandem, der in Führung geht oder mit jemandem, die Führung übernimmt. Sie weiß, dass sie dann auf einmal mit wahnsinnigen Erwartungen konfrontiert wird. Fast schon heroischer Natur. Ja, also wahrscheinlich auch mit hellseherischer Natur und am besten auch mit fehlerfreier Natur. Aber wenn du das dann alles erfüllst, wenn du Führungskraft bist, dann wird es dir vorgeworfen, dass du alles schon vorausschauend betrachtest, dass du meistens fehlerfrei bist und so weiter. Also von daher kannst du, und damit stimmst du, wenn du das genauso siehst, durchaus in die Aussagen von dem einen oder anderen Coachy von mir mit ein, du kannst, wenn du in Führung gehst, eigentlich nichts richtig machen. Weil immer irgendjemand irgendwie enttäuscht von dir ist. Und da sage ich, willkommen im Club. So ist das. Als Führungskraft aus deiner Perspektive wirst du immer dem einen oder der anderen auf die Füße treten. Du wirst immer dem einen oder anderen nicht wirklich gefallen. Du wirst immer eine Entscheidung treffen, die dem einen oder dem anderen nicht wirklich schmeckt, unbequem ist und deswegen irgendwie auch nicht akzeptiert werden will. Nichtsdestotrotz gibt es Ansprüche an uns, diejenigen, die in Führung gehen, die in dieser heutigen Zeit durchaus angemessen sind. Nämlich zu wissen, dass die Welt und deine Entscheidungsnotwendigkeiten, die du in deinem Kontext zu treffen hast, so komplex geworden sind, dass du sie never ever alleine bewältigen kannst. Es bedeutet, Anspruch an dich als Führungskraft, wenn man überhaupt über eine Kategorisierung an dieser Stelle nachdenken kann, ist zu verstehen, dass du auf keinen Fall Antworten auf alle Fragen haben wirst. Dazu habe ich auch schon mal in verschiedenen Episoden etwas gesprochen. Scroll mal durch, du wirst sicherlich das ein oder andere spannende Thema dazu nochmal finden. Was bedeutet das aber? Das bedeutet doch, dass du und ich begreifen dürfen, dass wir innerhalb unserer Grenzen, die wir haben, agieren. Aber dass eben unsere Grenzen definieren, dass wir nicht zu allem alles wissen. Ich finde das auch eine erleichternde Nachricht, eine erleichternde Idee. Dahinter liegt dann selbstverständlich, wenn Führung immer auch Interaktion mit Mitarbeitenden bedeutet, heißt es selbstverständlich auch, dass hier die Beteiligung, das Mitnehmen deiner Mitarbeitenden, das Integrieren in Entscheidungsprozesse eine immanente Führungsaufgabe ist. Und hier gibt es viele Mitarbeitenden, die das fordern. Die, wie eben schon gesagt, den Finger auf die Wunde legen, wenn es dir mal nicht gelingt, wenn du dann doch irgendwie eine Entscheidung getroffen hast oder aber eine zu verkünden hast, die von irgendwem anderen getroffen wurde, dann wird darüber geschimpft. Ich habe jetzt vor kurzem mit jemandem im Coaching geredet und gearbeitet, der nach seinem Urlaub feststellte, dass wichtige Entscheidungen von seinen vertretenden Mitarbeitenden nicht getroffen worden sind. Genauso wie ich das ganz am Anfang erzählte, sind bei ihm wesentliche Entscheidungen auf dem Schreibtisch gelandet, die eigentlich hätten getroffen werden müssen, während er nicht da war. Nämlich von seinen Stellvertretenden. Ist aber nicht passiert. Das heißt, auf der einen Seite gibt es den Anspruch, den Wunsch der Mitarbeitenden, mitgenommen zu werden, beteiligt zu werden, eine Führungskraft zu haben, die einen integriert, die einen animiert, die einen motiviert, die einen fördert, die einen aufbaut, die einen entwickelt. Und zeitgleich, so wirkt es auf jeden Fall immer mehr, wollen sich die Mitarbeitenden nicht entwickeln. Sie wollen sich nicht mitentwickeln, denn da, wo wir als Führungskraft sozusagen Raum geben und jemandem Platz machen, damit mitentschieden werden kann, damit mitdiskutiert werden kann, damit mitgedacht werden kann, damit vielleicht Verantwortung auch runtergebrochen werden kann und damit auch auf anderen Ebenen in deinem Team Gestaltungsmöglichkeiten geschaffen werden, wo das eigentlich doch Usus wäre, scheinen die Mitarbeitenden diesen Raum nicht einnehmen zu wollen. Es entsteht ein Vakuum. Du und ich als Führungskraft, wir sollen so und so sein, machen Raum, geben Möglichkeiten und es geht keiner rein in diesen Raum. Es nimmt keiner diesen Space ein, um dann tatsächlich auch die Freiheit, Entscheidungen zu treffen, den Mut, auch mal ein Risiko einzugehen, wirklich auch auszuprobieren. Und ich finde das eine Schieflage. Denn wenn dann etwas nicht gelingt, wie zum Beispiel bei diesem Coachie, der ja dann auf einmal Entscheidungen zu treffen hatte, die eigentlich schon hätten längst getroffen werden müssen, hat er einen Vorwurf bekommen. Jetzt ist er nicht hingegangen zu irgendwelchen Kollegen oder weiteren Vorgesetzten in den höheren Ebenen und hat seine Mitarbeitenden angeschwärzt. Aber es ist eben auf ihn zurückgefallen. Und so ist das an vielen Stellen. Wenn es nicht gut läuft, hast du die A-Karte. Weil Mitarbeitende nicht mitwachsen. Und hier frage ich mich, ja, das ist natürlich immer auch eine Frage der intrinsischen Motivation der Mitarbeitenden. Also vielleicht frage ich mich das gar nicht, sondern behaupte das jetzt gerade mal. Und das hat selbstverständlich den Anspruch an die Mitarbeitenden, auch in Eigenverantwortung sich zu entwickeln, sich zu fortzubilden, sich auch persönlich weiterzuentwickeln, in die eigenen Kompetenzen zu investieren, wäre ja durchaus die andere Seite, wenn ich so hohe Erwartungen an meine Führungskraft habe, die andere Seite der Medaille. Was wäre aber, wenn es nicht auch du und ich bewerkstelligen könnten als Führungskraft, also wir nehmen uns ein bisschen zurück, wir geben Raum, wir schaffen Platz, um Mitarbeitende mit reinzunehmen. Und da, wo sich der eine oder der andere nicht traut, gehen wir in die Entwicklung. Denn auch das ist etwas, was ich total interessant fand. Ja, just bei diesem Coachie, von dem ich vorhin erzählte, war es so, als ich dann mit ihm über Entwicklungsgespräche geredet habe, die er gegebenenfalls mit seinen Mitarbeitenden führen könnte, war dem das so gar nicht klar. Der dachte, ja, ich warte jetzt ein bisschen, dann muss das so von alleine kommen. Ja, vielleicht denkst du das auch. Du wartest ein bisschen, der Raum ist sozusagen leer, das Vakuum wird immer spürbarer und irgendwie ist dann einer so weit und lässt sich mit hineinziehen. Kann sein, will ich nicht leugnen, aber ich muss gestehen, ich zweifle dran. Die andere Frage ist also die, wenn es nicht unbedingt intrinsische Motivation ist, die mitgewachsen ist. Ich möchte gerne eine Führungskraft, die mir Raum gibt und mir Platz schafft und mir Möglichkeiten gibt, mitzuentscheiden, aber treffe dann keine Entscheidung, bin zögerlich mit der Verantwortungsübernahme. Wenn hier also dieses Gap entsteht, dann könnte es sein, dass das gegebenenfalls auch hinterrücks quer durchs Auge eine bedeutendere Führungsaufgabe ist, als sie es vielleicht früher schon war. Nämlich Mitarbeitende zu entwickeln. Und zwar nicht mit der bestimmenden Direktion, du musst das können, also schicke ich dich auf diese Fortbildung oder setze dich in dieses Mentoring oder in dieses Seminar oder was, sondern eben in der Beteiligung. Du möchtest gerne mitbestimmen, wie kannst du in den nächsten Malen klarer deine Mitbestimmung formulieren, lieber Mitarbeiter? Wie kam es dazu, dass du den Mund gehalten hast, als es das letzte Mal die Chance gab? Was hat dazu geführt, dass du dich zurückgehalten hast, als es die Möglichkeit gab, durchaus auch was Riskantes zu entscheiden, aber was zu entscheiden? Wie kommst du darauf, die Sorge zu haben, dass ich dir in den Rücken falle? Gibt es dazu Beispiele? Was muss ich dazu tun, damit du mir vertraust, dass ich dir nicht in den Rücken falle? Das sind alles mögliche Fragen, die du und ich in solchen Entwicklungsgesprächen stellen können. Immer mit der Idee, hey, ich als Führungskraft habe begriffen, dass ich dich, lieber Mitarbeiter, liebe Mitarbeiterin, brauche. Und jetzt, liebe Inga, lieber Mirko, seid ihr dran? Wie könnt ihr euch dahin entwickeln, dass wir miteinander auf Augenhöhe weitergehen? Also, vielleicht ist das jetzt sicherlich während des Podcasts deutlich geworden. Mir geht es hier nicht darum, da einfach den Spieß umzudrehen. Ah, du willst also eine coole Führungskraft haben, dann bitte beweg dich selber, Mitarbeiter. Also so ganz in der hundertprozentigen Aussage wie dieser ist es nicht gemeint. Es ist aber doch so gemeint, dass es darum geht, wenn du und ich wirklich Führung so in den komplexen Kontexten, in denen wir gerade unterwegs sind, wenn du und ich das ernst meinen, dann braucht es unbedingt von uns den Mut, in die Eigenverantwortung unserer Mitarbeitenden zu investieren. Und hier glaube ich, dass du und ich in unserer Führungsverantwortung viel fordernder sein dürfen, als wir es bisher sind. Ich bekomme immer wieder Fragen gestellt wie, ja, darf ich das denn meinen Mitarbeitenden sagen? Oder kann ich das denn von ihr fordern? Oder ist das denn angemessen, das so zu argumentieren? Wo ich dann denke, ja klar, also wenn du deine Inga da brauchst, sie von dir permanent irgendwelche oder an dich permanent irgendwelche Wünsche formuliert und sich aber nicht bewegt, dann ist es an der Zeit, ihr zu sagen, dass du sie anders brauchst. Dass du sie forderst, sich auch in diesen Vakuumraum hineinzustellen. Dann ist es an der Zeit, dass dein Mirko versteht, dass es jetzt an ihm ist, einmal einen Schritt aus dem sicheren Schneckenhaus zu wagen. Ich glaube, dass hier also Entwicklung, ja, tatsächlich durchaus eine Forderung sein darf. Nicht nur ein, oh, ich möchte dir was Gutes tun, lieber Mitarbeiter, sondern du, weißt du was, liebe Inga, ich brauche dich. Weißt du was, lieber Mirko, ohne dich läuft es nicht, alleine kann ich das nicht. Was wäre, wenn dein Mitarbeiter, deine Mitarbeiterin das begreifen würden? Dann wäre ja schon in dieser Aussage Verantwortung in den Raum gestellt, vor der Mirko und Inga, wenn sie im Raum bleiben, gar nicht davonlaufen können. Ich finde das ein spannendes Ansinnen. Und ich glaube, dass an der Stelle gegebenenfalls mehr und mehr wir uns zu einem wirklichen Miteinander entwickeln können. Denn am Ende der gesamten Diskussionskette ist es nicht selten so, dass ich erlebe, wenn es dann um das Thema Wertschätzung geht, ne? Wertschätzung meiner Mitarbeitenden, dann weiß jede Führungskraft, hat 17 Seminare dazu besucht oder irgendwelche Bücher gelesen, wie wichtig das ist. Ja, das ist auch genau wichtig, unbedingt. Und zeitgleich erfahre ich, dass viele, viele Führungskräfte keine Wertschätzung von ihren Mitarbeitenden bekommen. Sie bekommen kein Danke für das Engagement beim weiteren Vorgesetzten für eine Fortbildung. Sie bekommen kein Danke für eine treue Loyalität zum Unternehmen für 20 Jahre von den Mitarbeitenden. Natürlich gibt es den obligatorischen Blumenstrauß oder so, ne? Aber hier ist meine Frage oder vielleicht die Beobachtung eher die, ob nicht hier in diesem Miteinander, was ich vorhin beschrieben habe, du als Führungskraft darfst deinen Mitarbeitenden in die Eigenverantwortung nicht nur einladen, sondern fordern, herausfordern. Wenn das gelingt, ob dann nicht auch die gegenseitige Wertschätzung eine selbstverständliche Essenz daraus ist. Dass nämlich dann auch der Mitarbeitende begreift, welche Anstrengungen du an den Tag legst, um hier die Dinge am Laufen zu halten. Umgekehrt, dass du viel selbstverständlicher mitbekommst, wie sehr das Engagement deines Mitarbeitenden gerade die Tragfläche ist, auf der ihr miteinander unterwegs seid. Ich finde diesen Gedanken sehr spannend und ich merke, dass da, wo ich ihn bereits in Trainings mit den Führungskräften diskutiere oder in Coachings mit den Führungskräften andenke, dass das ein Umdenken wird. Und hier wäre ich mal sehr gespannt, was macht das bei dir? Was denkst du dazu? Wie erlebst du dich gerade in deiner Führungsaufgabe oder aber als Mitarbeitende? An welchen Stellen merkst du, braucht es hier in diesem Gap Forderung und Eigenverantwortung nochmal klarere Worte? Und hast du vielleicht schon welche gefunden? Ich würde mich wirklich freuen, wenn du mir dazu Antworten gibst, wenn du mir Kommentare schreibst und bin sehr gespannt. Wünsche dir jetzt aber schon, sollte dieser Podcast für dich Impulse bereitgehalten haben, viel Freude beim Ausprobieren. Denn du weißt, dass ich davon überzeugt bin, Führung braucht Persönlichkeit. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Erfolg. Deine Birgit Kersten Regenstein. Von Teamkompetenz. Einfach stärker machen.